Eva Quadbeck ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Sepp Müller, Justus Bender und Julius Betschka. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir Eva Quadbeck begrüßen, die mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, gestern glaube ich war es, in einem sehr lesenswerten Kommentar mit einer politischen Gewissheit aufgeräumt hat, die für Generationen von Politikern prägend war, ehe sie am Wochenende mit einem Riesenknall in Rauch aufging, nämlich Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Die staatstragenden Mitteparteien, sagt sie, Union, SPD, die Grünen, haben das Vertrauen eines großen Teils der Bevölkerung mittlerweile verloren. Die Frage ist, was folgt daraus? Herzlich willkommen. Julius Betschka, der heute, glaube ich, zum allerersten Mal unser Gast ist, sieht das offenbar ganz ähnlich und sagt, wer ein bisschen Gespür fürs Land hat, wer sich diese Zahlen anschaut, der muss doch erkennen, dass das nicht nur ein Anti-Sven Schulze oder ein Anti-CDU-Wahlkampf war, sondern ein Misstrauensvotum gegen ein ganzes Parteiensystem. Und selbst die leichten Gewinne von SPD und Grünen sind in allererster Linie taktisch. Dazu muss man wissen, Julius Betschka ist in Magdeburg geboren, ist Politikreporter bei den Kollegen vom Stern. Ein sehr feiner, sehr genauer Beobachter, schreibt sehr gute Stücke, der sagt, ich habe gesehen, wie ganz normale Familien neben Neonazis standen, alle vereint in dem Gefühl, unsere Stimmen können heute hier etwas ganz Grundsätzliches verändern. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Wie geht seine Analyse? Was haben Sie bei der CDU offenbar zu spät gesehen, zu spät kapiert? Das wollen wir Sepp Müller fragen, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU im Bundestag aus Sachsen-Anhalt, mit dem wir heute unter anderem die Frage zu erörtern haben, wie oft es rein technisch möglich ist, als Politiker das Wort Glaubwürdigkeit in eine Rede einzubauen, ohne dass die, die zuhören, davon Sodbrennen kriegen. Er benutzt das Wort in den letzten Tagen jedenfalls so oft, dass man das Gefühl nicht los wird. Er denkt dabei vor allem an den gescheiterten CDU-Kollegen Sven Schulze, dem er, so sieht es zumindest der Kanzler, nur wenige Tage vor der Wahl böse in den Rücken gefallen ist. Wie sieht er das selbst? Und was macht das eigentlich mit seinem neuen Lieblingswort, nämlich mit dem Wort Glaubwürdigkeit von Politik? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und Justus Bender ist heute bei uns zu Gast, der schon 2017 eines der besten Bücher veröffentlicht hat, das jemals über die AfD geschrieben wurde, in dem er fast auf jedes Detail genau damals schon einen Kanzler Scholz vorhergesagt hat, ahnte keiner, auch dessen Scheitern und parallel dazu den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der AfD. Jetzt macht er es wieder, wirft einen Blick sehr weit nach vorne, Deutschland 2033, ebenfalls sehr lesenswert, weil er vor allem ein Klima beschreibt, ein Klima von Unsicherheit, sogar Angst und Einschüchterung. Und es gibt an einer Stelle den Satz, sehr guter Satz, unser tiefer Zwiespalt, ob wir es mit dem Sorgenmachen nicht doch übertreiben und alles schon nicht so schlimm kommen wird. Die Menschen im Jahr 1933 waren in genau dem gleichen Zwiespalt gefangen. Trotzdem, sagt er, sind Vergleiche der AfD mit der NSDAP nicht angemessen und auch nicht statthaft. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Müller, Sie haben am Sonntag, das war interessant, da sehen wir das auch, wirklich Sekunden nach der ersten Prognosen gepostet, Katastrophe. Hatten Sie das vorbereitet?
Nein.
Also doch. Nein. Dieses Nein kam jetzt so schnell, dass ich Ihnen das nicht glauben kann. Sie hatten das vorbereitet, weil Sie ahnten, was passiert?
Nein, es hat meine Gefühle ausgedrückt, weil es ist eine Katastrophe.
Mhm. Was hätten Sie denn bei 22 geschrieben?
Das wäre nicht besser gewesen, wäre auch eine Katastrophe gewesen.
Und bei 25?
Das, was passiert ist, ist eine Katastrophe. Mhm. Hätte, wäre, könnte, es ist eine Katastrophe. Mhm. Brauchen da nichts schönreden.
Mhm. Können Sie es zumindest mal versuchen zu erklären?
Ich war bei einem Drittel unserer Direktkandidaten vor Ort im ganzen Land in den letzten Wochen. Und wir haben insbesondere als Union, aber auch die Mitte an Glaubwürdigkeit verloren. Die Menschen vertrauen uns nicht mehr.
Da war es wieder. Ich zähle jetzt mit heute.
Das können Sie gerne tun. Mhm. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir in einer bescheidenen Situation jetzt sind. Mhm. Wir haben das historisch schlechteste Ergebnis deswegen eingefahren, weil die Menschen uns kein Vertrauen mehr schenken, weil wir an Prinzipien nicht mehr festhalten. Und ja, das ist ein kompletter Glaubwürdigkeitsverlust. Da erodiert gerade etwas, was einige bereits schon vor Monaten gesagt haben.
Weil Sie an Prinzipien nicht mehr festhalten. Der CDU allgemein oder Sven Schulze hält an Prinzipien nicht mehr fest?
Sven Schulze hat als Ministerpräsident und hält weiterhin als Ministerpräsident an Prinzipien fest. Da habe ich gar keine Zweifel daran. Aber die Menschen vertrauen uns deswegen nicht mehr, weil wir Dinge, die wir versprochen haben, nicht umsetzen. Und wenn wir...
Machen Sie es mal konkret.
Wenn wir beispielsweise,
was sind die Prinzipien,
wenn wir
die Sie
beispielsweise
verraten haben?
Als Union... Und Sie wissen, dass ich persönlich damit auch große Bauchschmerzen hatte. Das habe ich auch hier gesagt, haben Sie wahrscheinlich auch mitgezählt. Sagen, wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Und dann kurz nach der Bundestagswahl in Größenordnung, was man in der Sache vielleicht sogar noch begründen kann, Schulden aufnehmen, dann leidet die Glaubwürdigkeit darunter. Und dann kann man das weiter fortsetzen. Und dann brauche ich auch keine Politik neu erklären. Die Leute haben die Nase voll von Dingen, die wir versprechen und nicht umsetzen.
Aha. Und gehört zur Frage der Glaubwürdigkeit auch, wie man sich sozusagen verhält, ob man loyal ist oder nicht loyal ist? Ist Loyalität auch ein Wert, ein Prinzip der Union?
Loyalität ist immer gut und deswegen passt Loyalität natürlich auch und gleichzeitig ich gehe davon
aus. Und ist
es
wichtig für die Glaubwürdigkeit, loyal zu sein?
Ja.
Also Glaubwürdigkeit und Loyalität gehören zusammen?
Nein, da würde ich kein Und dazwischen setzen, sondern ich würde vor allem ein Thema setzen, dass Glaubwürdigkeit am Anfang steht und Loyalität gehört dazu, wenn ich natürlich gemeinsam zusammenstehe, um meine Glaubwürdigkeit nach außen zu vertreten.
Und haben Sie das gemacht?
Selbstverständlich.
Sieht der Kanzler anders?
Das sieht der Kanzler tatsächlich anders. Nicht nur ich, sondern auch die Mehrheit der Mitglieder, die aus meinem Landesverband kommen, sehen das auch anders wie der Kanzler. Ich akzeptiere da auch die Kritik, die er an mir persönlich gerichtet hat. Aber wissen Sie, wir haben einen Grundsatz in unserer Partei. Das ist ein Parteitagsbeschluss. Keine Zusammenarbeit mit links, keine Zusammenarbeit mit rechts. Mhm. Und um glaubwürdig zu sein, gebe ich diesen Grundsatz immer und immer wieder, auch aus unterschiedlichen Gründen. Glaubwürdigkeit beginnt dort, wo Prinzipientreue anfängt.
Das heißt, wenn Ihr eigener Kanzler, ist jetzt nicht irgendjemand, Sie so anzählt, wie er es neulich gemacht hat, wir werden den Ausschnitt gleich sehen, dann macht das mit Ihnen gar nichts.
Das ist raus aus dem Hinterzimmer und nach vorne aufs Spielfeld. Und dann nehme ich das nicht nur sportlich. Wer austeilt, muss auch reinstecken können. Nochmal, ich sehe es anders als der Bundeskanzler. Wir brauchen ja keinen Politikersprech machen. Wir sind auf die Bretter geschickt worden. Wir haben eins aber richtig ins Gesicht bekommen. Und das hat Gründe. Und das hat deswegen Gründe.
Und Sie haben damit nichts zu tun?
Ich hinterfrage mich tatsächlich persönlich, auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
War es ein Fehler, 3 Tage vor der Wahl die Tür zur Linkspartei komplett zuzumachen?
War es ein Fehler, die Position der CDU Deutschlands als Parteitagsbeschluss wiederzugeben, wo es keine Zweifel daran gibt, dass diese geändert werden soll?
Drei Tage vor der Wahl?
Oder ist es ein Fehler, sich dazu nicht zu bekennen? Ich stehe da ganz klar. Keine Zusammenarbeit mit links, keine Zusammenarbeit mit rechts. Jeder weiß
darum
das.
Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Frage des Timings. Um den Zeitpunkt. Und vielleicht war das der Grund, warum Friedrich Merz, wir hören jetzt einmal kurz rein, bin gleich gespannt auf die Einlassungen der Kollegen, warum sich Friedrich Merz so geäußert hat, so klar, so dezidiert. Und die große Frage, wen könnte er bloß gemeint haben? Schauen Sie mal.
Sven Schulze hat bis zum letzten Augenblick gekämpft, auch um dieses Wahlergebnis, das gestern eingetreten ist, zu verhindern. Er hat für ähnliche Bemerkungen, die ich im Bundesvorstand der CDU gemacht habe, mehrfach langanhaltenden Beifall bekommen. Und dies gilt auch für meinen Hinweis, dass es niemand von uns verstanden hat, dass wenige Tage vor dem Wahltermin ein stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt, wie das 3 Tage vor der Wahl bis zum gestrigen Tag anhaltend geschehen ist. Dafür hat es keinerlei Verständnis gegeben und auf meine dahingehende Bemerkung erneut langanhaltenden Beifall.
Wie sehr schmerzt es Sie, dass er nicht mal Ihren Namen in den Mund nimmt?
Gar nicht.
Ist Ihnen egal?
Es geht in der Sache darum, wenn ich...
Also, haben Sie ihn angerufen nach der Einlassung?
Ich hatte heute im Plenum die Möglichkeit, mit dem Bundeskanzler Hallo zu sagen und auch...
Nur Hallo? Also haben Sie sich ausgesprochen, oder?
War schlecht die Möglichkeit, er saß auf der Regierungsbank. Ja. Das wird sich sicherlich geben. Wir haben auch
Sie telefoniert nach der Geschichte?
Wir haben auch letzte Woche Montag miteinander telefoniert, nach der Einlassung von ihm nicht. Aber Sie können das gerne machen. Nochmal, ich bleibe dabei. Wenn man von Prinzipien loslässt und da dort nicht klar ist, dann passiert das, was passiert ist. Uns verlassen die Menschen mehr und mehr, da ist das Bild im Übrigen, ja. Uns verlassen die Menschen mehr und mehr, weil sie nicht mehr daran glauben, was wir versprechen, was wir sagen. Und für uns als Union ist es eine Kern-DNA, nichts mit links und nichts mit rechts zu tun.
Ja, ganz kurz. Also die Leute glauben mir nicht mehr, was sie versprechen, sagen sie. Wissen Sie noch, was Sie im November letzten Jahres versprochen haben?
Nein.
In Bezug auf Ihren Kollegen Sven Schulze?
Gerne, ich weiß es nicht.
Wissen Sie nicht mehr?
Nein.
Wir gucken mal rein. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass Ihnen die Leute nichts mehr glauben. Schauen Sie mal.
Und mit der Abschaffung der Gasspeicherumlage, lieber Sven Schulze, hast du als Wirtschaftsminister, hast du als Teil des Präsidiums gezeigt, dass du Probleme löst, wenn es um das Land Sachsen-Anhalt geht. Und deswegen kann ich für uns als Landesgruppe sagen, wir werden Tag und Nacht kämpfen, bis zum letzten Blutstropfen, dass unsere Partei am Ende als Sieger mit Sven Schulze am Parkett am 6. September von den Rängen geht.
So, erinnern Sie sich daran?
Und das würde ich auch jedes Mal wieder sagen.
Also bis zum letzten Blutstropfen. Also ab welcher Stelle trat dann diese schwere politische Anämie auf?
Sven Schulze und ich verbindet eine lange Geschichte. Da können Sie jetzt versuchen, irgendwas rein zu interpretieren. Das ist nicht der Fall. Wir sollten auch nicht Ursache und Wirkung miteinander vertauschen. Ich bin ganz klar, was die Linken anbetrifft. Ich bin ganz klar, was die Rechten anbetrifft. Und mir hier jetzt einen Schuh draus drehen zu wollen,
Schuh haben Sie schon selbst gedreht mit dieser Ansage.
Den ziehe ich mir nicht an.
Herr Müller, wollen wir einmal ganz kurz gucken, wie oft Sie in den letzten Tagen das Wort Glaubwürdigkeit in den Mund genommen haben? Wollen wir einmal kurz gucken, zusammen?
Gerne.
Kollegen haben sich die Mühe gemacht, einmal ganz kurz drauf zu schauen. Und wir wurden sehr schnell fündig. Schauen Sie mal.
Eine staatspolitische, verantwortliche Partei. Und deswegen werden wir alles daran setzen, weil wir unsere Heimat lieben, weil wir unser Vaterland lieben, dass wir mit Glaubwürdigkeit wieder die Wählerinnen und Wähler überzeugen. Wir haben Glaubwürdigkeit verloren. Deswegen ist es wichtig, Glaubwürdigkeit zurückzuerarbeiten. Wie kann das, was uns gespiegelt wird, was wir an Glaubwürdigkeit verloren haben, wieder aufgebessert werden?
Wir brauchen Glaubwürdigkeit zurück. Glaubwürdigkeit, habe ich gesagt, ist das, was wir verloren haben. Und da gilt es, an Prinzipien festzuhalten, damit wir nicht noch mehr Glaubwürdigkeit verlieren. Und deswegen sage ich, Glaubwürdigkeit beginnt dort, wo Prinzipien anfangen.
Jetzt nochmal. Ist es ein Prinzip, wenn man sich im November hinstellt und sagt, ich kämpfe für diesen Kandidaten bis zum letzten Blutstropfen? Und dann drei Tage vor der Wahl anfängt, ihm in den Rücken zu fallen. Warum haben Sie das gemacht?
Herr Lanz, der Grundsatz der Union, nicht mit links und mit rechts zusammenzuarbeiten, gerade für uns Sachsen-Anhalter.
Das ist doch nicht das Thema.
Doch, das ist das Thema. Ich kann Ihnen das sagen.
Das wussten Sie doch schon vorher. Das ist ja nichts Neues. Das ist Ihnen ja nicht drei Tage vor der Wahl eingefallen.
Leo Herweg, unser erster Vorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt.
Ja, ist ja eine Position, verstehe
ich. Im ersten SED-Schauprozess ins Zuchthaus gesteckt worden und ist dann in die Freiheit nach Westdeutschland geflohen 1958. Warum erzähle ich das?
Was hat mit der Geschichte nichts zu tun?
Wir haben viele Mitglieder bei uns, die unter der SED und ihren dann Nachrechtsnachfolger gelitten
alles
haben.
Alles Nebelkerzen, die Sie gerade werfen, Herr Müller.
Das sind keine Nebelkerzen.
Der Hinweis ist relevant und ist gut.
Es ist ein klarer
Es geht um die ganz andere Frage. Es geht darum, wie gehen wir miteinander in der Politik um? Warum reden wir so? Warum reden wir so oft über Glaubwürdigkeit und machen dann sowas?
Also,
war das nötig? Warum fällt Ihnen drei Tage vor der Landtagswahl auf, dass Sie diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei haben?
Sie wissen, dass wir im Vorfeld eine Diskussion im Kreisverband Harz hatten, die ein Beschlusspapier auf den Weg gebracht haben, sich klar dort zu äußern. Sie wissen, dass ich bei dieser Frage sehr klar bin, schon immer sehr klar war. Das habe ich in mehreren Runden deutlich gemacht.
Ich will es mal anders wenden. Sie hatten die Sorge, dass es Sven Schulze dann doch mit der Linkspartei macht?
Ich habe keine Sorge gehabt, weil ganz klar ist, der Grundsatz, weder mit links und mit rechts zusammenzuarbeiten.
Aber Sie hatten das Gefühl, vorsichtshalber sage ich es ihm trotzdem noch mal. Das macht ja jetzt gerade gar keinen Sinn, was Sie sagen.
Wieso?
Sie sagen, ich hatte keine Sorge, aber vorsichtshalber sage ich ihm das noch mal 3 Tage vor der Wahl. Das macht ja keinen Sinn.
Wir können uns nicht von den Linken und von der AfD abhängig machen. Die Umfrageergebnisse okay. In der letzten Woche vor der Wahl hatten
also
darauf hingedeutet.
Aber hatten Sie das Gefühl, dass Schulze das machen wollte?
Abhängigkeit.
Hatten Sie das Gefühl, dass Schulze das machen wollte?
Sven Schulze hat gesagt, er möchte keinen Minister am Kabinettstisch haben von den Linken und von der AfD. Eine Tolerierung schließen wir genauso aus. Diesen Satz hätte ich mir persönlich gewünscht.
Okay. Also Sie haben es vorsichtshalber noch mal gesagt, deswegen, weil Ihnen dieser Satz fehlte.
Nein.
Warum haben Sie es ihm nicht persönlich gesagt?
Das ist ein Grundsatzbeschluss der CDU Deutschlands und ich erkenne niemanden innerhalb der Partei, der an diesem Grundsatzbeschluss aktuell rütteln
das
möchte.
Das kann man ihm doch direkt sagen, ist doch ein Parteikollege.
Wir haben mehrere Landesvorstandssitzungen gehabt, die teilweise leider ausgefallen sind.
Okay, jetzt kommen wir langsam der Sache auf die Spur.
Wo wir intern genau darüber gesprochen haben und hier ist klar, dass es darum geht, raus aus dem Hinterzimmer und nach vorne. Und deswegen nehme ich auch die Kritik des Kanzlers Sportling und frage mich natürlich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, was kann ich besser machen, damit auch unsere Bundesregierung besser auftritt. Mhm.
Wir machen jetzt sofort die Runde auf. Nur eine allerletzte Frage. Fraktionsvorsitz Sven Schulze, der Mann, der so historisch einmalig diese Wahl verliert, tritt heute plötzlich an in der Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz und gewinnt ihn auch. Was macht das mit Glaubwürdigkeit von Politik? Wenn Leute so offensichtlich an ihren Ämtern kleben.
Ich war ein bisschen überrascht. Gestern im Landesvorstand haben wir gesagt, wir machen den Weg frei für einen Neuanfang. Dass der Neuanfang jetzt mit einem neuen Fraktionsvorsitzenden endet, der gleichzeitig Ministerpräsident und Landesvorsitzender ist, überrascht mich.
Sind Sie sauer?
Das ist eine Entscheidung der Fraktion. Also die akzeptiere ich. Ich hätte es persönlich nicht so getan.
Glaubwürdigkeit.
Das ist in meinen Augen ein fatales Signal.
In Sachen Glaubwürdigkeit.
Es ist ein fatales Signal, wenn man am Abend zuvor sagt, man macht den Weg frei für einen Neuanfang. Da die Fraktion dazu entschieden, das akzeptiere ich, selbstverständlich. Ich finde, dieses Signal ist nicht gut. Aber am Ende gilt, wir als Partei stehen zusammen. Aha. Armin Laschet und Friedrich Merz sitzen ja auch in derselben Fraktion.
Ja. Haben Sie mal gefragt, warum er das macht?
Ich habe erst heute früh erfahren, dass es sowas geben soll.
So eine Idee.
Gestern Abend war Landesvorstand, da war davon null die Rede. Nochmal. Wir haben intensiv miteinander gerungen, 2 Stunden lang Fenster aufgemacht und so weiter. Aber dass ein neues
Fenster aufgemacht, weil es so hitzig wurde?
Sie brauchten frische Luft? Weil Sauerstoff tatsächlich gefehlt hat im Raum. Dass es, wenn wir einen Neuanfang wollen, wenn wir unsere Partei neu aufbauen wollen und auch neu strukturieren müssen, wir haben viele Mitglieder nicht verloren, sondern Abgeordnete verloren. Unsere Mitglieder sind hoch enttäuscht. Jetzt den Neuanfang mit einem neuen Fraktionsvorsitzenden zu adeln, finde ich persönlich schwierig und halte es für falsch.
Ist die Fraktion, die ja nur noch aus 15 Frauen und Männern besteht, ist die sehr zerrissen in dieser Frage?
Kennen Sie das Ergebnis?
Ja, 7-8.
7-8. Ich glaube, das beschreibt das Ergebnis.
Und also deswegen, sehr zerrissen.
Deswegen ist es
Gab es da richtig Stress?
Deswegen ist es unsere aller Aufgabe, wieder zusammenzufinden. Jetzt höre ich auch mit Politikerfloskeln. Die Situation ist bescheiden.
Das finde ich gut.
Die Situation ist bescheiden.
Aber machen Sie es dann auch bitte.
Ja, die Situation ist bescheiden.
Okay, nächste Floskel?
Nein, das andere ist umgangssprachlich und vulgär, das möchte ich jetzt nicht verwenden.
Okay.
Stellen Sie sich doch mal vor, die CDU Sachsen-Anhalt gibt es nicht mehr. Dann hat die andere Partei eine 2-Drittel-Mehrheit. Mhm. Und deswegen muss es unser aller Aufgabe sein, jetzt zusammenzukommen. Ich hätte es an dieser Stelle nicht getan, insbesondere nicht, wenn ich einen Tag vorher sage, ich mache den Weg frei für einen Neuanfang.
Sie haben ja getwittert, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Es kann kein Weiter so geben, und auch weder ein Weiter noch ein So. Genau so ist es gekommen. Letzte Frage noch, war das mit Friedrich Merz abgesprochen, zu dem Sie ja exzellente Kontakte
haben? Ich konnte heute an der Regierungsbank Friedrich Merz dazu nicht befragen.
Sie schreiben sich auch nicht mal so eine SMS oder so?
Das war jetzt nicht möglich.
Zum Mobilfunk an. Und was glauben Sie, war das abgesprochen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Was glauben Sie denn?
Das ist egal, was ich glaube. Ich kann Ihnen nur sagen, dass unsere Partei in Trümmern liegt und wir wieder eine kampffähige Partei brauchen, die für ihre Ideale einsteht. Und Uns wurde ja am Wahlkampfstand überall, egal ob in Weißenfels oder in Dessau-Roßlau oder im Harz, das Gleiche gespiegelt. Und ich bleibe dabei, Glaubwürdigkeit fehlt, Vertrauen ist entzogen worden. Und da gibt es Prinzipien, die muss man festhalten.
Mhm. Und dann der Kanzler macht Sie mit dafür verantwortlich, dass diese Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist.
Das finde ich interessant. Ich teile das nicht und viele Mitglieder teilen das auch nicht, was der Kanzler dort geäußert hat. Unabhängig davon geht es darum, wieder zurückzukommen und dass wir wieder kampffähig wären, unsere Ideale rüberzubringen. Und das ist das Angebot an die Mitglieder, welches ich mache.
Deswegen alles wollen Sie jetzt neu. Landeschef
alles
werden.
Alles muss neu in der Partei.
Wenn es um so eine ganz richtige, alles muss neu, Erneuerung geht, wie kann es dann sein, dass Sie dann da wieder antreten?
Ich bin ja noch nicht Landesvorsitzender.
Nee, ich weiß, aber Sie sind ja auch jemand, den man kennt, der Teil dieses katastrophalen Ergebnisses ist, wenn man so will. Oder sind Sie, das alles muss neu in der CDU?
Ich hinterfrage mich selbst, welchen Anteil habe ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender? Welchen Anteil habe ich daran, dass die Bundespolitik aktuell so ankommt, wie sie ankommt und halt nicht gut ankommt? Und was kann ich tun, dass unsere Bundesregierung bessere Ergebnisse liefert? Selbstverständlich hinterfrage ich mich. Okay. Gleichzeitig sage ich, ich mache den Mitgliedern ein Angebot. Ich bin nicht gewähltes Landesvorstandsmitglied. Nee. Ich bin kooptiert, weil ich Bundestagsabgeordneter für Sachsen-Anhalt bin, bin ich im Landesvorstand kooptiert. Ich bin nicht gewählt. Ich mache den Mitgliedern ein Angebot, dass wir mit den Ideen, die ich habe, breit aufzustellen, mehr Frauen rein. Unter 15 Abgeordnete haben wir nur 2 Frauen.
Ich wollte jetzt darauf nicht auch noch rumreiten, aber gut, dass Sie es sagen. Das ist diese neue Ehrlichkeit, die ich sehr zu schätzen weiß. So, 3 Journalisten hier in der Runde. Ich bin sehr gespannt. Wir fangen mit Eva Quadbeck an, Frau Quadbeck. Sie haben in den letzten Tagen wahrscheinlich sehr viel gehört und heute auch hier gerade wieder was gehört.
Ja.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also einmal den Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, wie Friedrich Merz, man kann es nicht anders sagen, Herrn Müller als Fraktionsvize politisch quasi hingerichtet hat, ja, auf offener Bühne. Das hat bei uns Journalisten in den Redaktionen wirklich großes Erstaunen ausgelöst, weil wir das nicht so kennen und selten auch so erlebt haben, zumal auch wenn es innerparteiliche Kämpfe gibt, ist das gar nicht so die Ebene, dass der Kanzler sich so ein Fraktionsvize, ne, mit Verlaub, aber Sie sind da ja in einer anderen, Sie sind dann in der zweiten Reihe, während der Kanzler in der ersten Reihe ist. Also dass er sich einen Fraktionsvize auf diese Art und Weise vorknöpft. Das heißt, da muss schon sehr viel Wut sein. Er war ja eigentlich auch auf den Ministerpräsidenten, der die Wahl so krachend verloren hat, sauer, weil der ja im Wahlkampf gemeint hat, dass er reüssieren kann, indem er Wahlkampf mit der Rente mit 45, also die Rente mit 45 Versicherungsjahren, dass er damit Wahlkampf macht.
Also eigentlich Wahlkampf macht sozusagen gegen Berlin.
Gegen Berlin,
und den Kanzler
genau,
versteckt er, und bloß nicht Reform, auftreten lässt. Und
indem
so weiter,
er sagt, dass diese Reform zurückgedreht werden muss. Also das ist das eine. Und jetzt hat er seine Wut dann eben auf Herrn Müller gelenkt, obwohl auch Merz zu denen gehörte, die gesagt haben, dass dieser Parteitagsbeschluss gilt. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Parteitag.
Darf ich mal fragen, weil Sie sagen, zu denen gehört hat, die gesagt haben, dieser Parteitagsbeschluss gilt. Also ich habe da ein gewisses Verständnis für Herrn Müller an dem Punkt, dass er sagt, okay, wenn ich merke und spüre, das hat er jetzt hier nicht zugegeben, aber jeder weiß, was da passiert sein muss. Da war offensichtlich die Hintertür zur Linkspartei doch sehr weit offen.
Genau, die hat die...
Ich bin gespannt, was Julius Betschke dazu sagt, aber das ist mein Gefühl. Und wenn dann einer sagt, nee, pass auf, wir haben doch hier Prinzipien und wir haben einen Beschluss und das machen wir auf gar keinen Fall, weil es wird uns endgültig zerstören, ob das gut ist oder schlecht ist, aber es gibt diesen Beschluss. Und dann der Nestbeschmutzer ist, weil er auf Prinzipien hinweist, ist das doch auch schwierig.
Die Wut des Kanzlers wäre nicht so groß gewesen, wenn Herr Müller nicht einen wunden Punkt getroffen hätte. Aber die Frage ist natürlich auch, parteitaktisch, macht man das 3 Tage vor der Wahl oder wartet man das Ergebnis ab und guckt, ob es überhaupt dazu kommen könnte und schmeißt sich dann in die Bresche und sagt dann, ich bin absolut dagegen und das geht nicht und hetzt vielleicht auch seinen eigenen Landesverband auf oder impft seinen eigenen Landesverband, dass er das eben nicht mitmacht. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ein Parteitagsbeschluss von 2018. Das ist wirklich lange her, 8 Jahre.
Fühlt sich an wie 80 Jahre.
Aus heutiger Sicht ist es ein Anachronismus, weil die CDU müsste, wenn sie einen solchen Beschluss zur Linkspartei fragt, auf jeden Fall auch ihr Verhältnis zum BSW ausloten. Weil das BSW wird von einem ehemaligen SED-Parteimitglied angeführt. Und da plötzlich geht es. Und da kann man dann eben auch sehen, wie... anachronistisch das Ganze ist. Und die AfD hat sich in der Zeit ja auch nochmal verändert. Sie hat sich auch nochmal radikalisiert. Und deshalb passt das an diesen beiden Enden nicht mehr gut zusammen. Ich kann verstehen, dass die CDU grundsätzlich gern daran festhalten würde. Die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland, in einigen Ländern gibt es das aber eben nicht mehr her. Und dann ist die Frage, akzeptiere ich, dass da jetzt eine AfD an die Regierung kommt, die den öffentlichen Rundfunk abschaffen möchte, die Inklusion in Schulen abschaffen möchte, die sagt, Deutsch denken statt modern denken. Also akzeptiere ich also eine Politik oder sage ich, ich paktiere zwar nicht mit den Linken, ich koaliere nicht mit ihnen, aber wenn die Linkspartei bereit ist, das, was unser Land wirklich kulturell total verändern würde und was Sachsen-Anhalt
Antisemitismus in Berlin.
Hamas-Anhänger
in Berlin, sie können doch mit dieser Partei auch in der jetzigen Zeit nicht kooperieren.
Aber Antisemitismus in Berlin hat doch nichts mit den Problemen in Sachsen-Anhalt zu tun.
Ach so.
Antisemitismus in Berlin hat nichts damit zu tun, dass die AfD in Sachsen-Anhalt das Land kulturell komplett umkrempeln möchte und auch wirtschaftlich dafür sorgen würde, dass das Land noch weiter den Bach runtergeht. Und da ist doch die Frage, wie pragmatisch bin ich an der Stelle? Ich kann verstehen, dass die CDU sagt, wir finden die Linkspartei Igitt. Aber die Frage ist an der Stelle tatsächlich, was ist für das Land Sachsen-Anhalt das kleinere Übel? Und nicht, was ist mein Prinzip? Man kann auch in Schönheit sterben, wenn man an solchen Prinzipien festhält.
Ich mache Ihnen die Gegenfrage. 25% in einer Umfrage unserer Wähler sagen, auf keinen Fall mit den Linken. 75% sagen, können Sie sich vorstellen. Das heißt noch nicht, dass das passiert. Was ist, wenn diese 25% nicht mehr bei uns sind?
In Sachsen ist es auch nicht passiert. In Sachsen
wissen Sie, dass es mit Zustimmung des BSW eine Mehrheit geben würde, dass es mit Zustimmung der Grünen bei Enthaltung der Linken gäbe es eine Mehrheit. In Sachsen-Anhalt bei der damaligen Umfrage hätte es nur mit einer Zustimmung der Linken eine Mehrheit im Landtag gegeben gegen eine in damaligen Umfragen. Jetzt die Wahlergebnisse sind da, wie sie sind. Und die AfD ist deutlich der Wahlsieger, hätte es nur mit einer Zustimmung der Linken eine Mehrheit gegeben. Und da muss man sich die Frage stellen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Da bleibe ich dabei, da gibt es Grundsätze, da gibt es Prinzipien. Und wenn wir an diesen festen Prinzipien rütteln, dann schreddern wir all das, an was die Menschen noch an uns glauben. Und das ist
Glaubwürdigkeit. Die Menschen bemessen sie nicht nach ihren Prinzipien, sondern nach ihren Ergebnissen. Und deshalb sind sie so abgestraft worden in Sachsen-Anhalt.
Und warum sind denn die Ergebnisse so geworden, wenn Sie in der Nachwahlbefragung das gesehen haben?
Nicht, weil die Tür zur Linkspartei so ein Stückchen weit offen steht. Das ist sicherlich das geringste Problem bei dieser Wahl gewesen. Und die Leute, es war ein Misstrauensvotum auf jeden Fall gegen Berlin, weil man mit der Politik des Kanzlers nicht zufrieden ist. Ganz klar, es war ein Misstrauensvotum gegen die Parteien, wie sie sich jetzt aufstellen. Und es war auch, dass die Leute das Gefühl haben, es geht hier nicht voran, es wird hier wirtschaftlich nicht besser, wir bekommen die versprochenen Entlastungen nicht. Das sind alles die Gründe, aber doch nicht, dass die Tür so ein Stückchen zur Linkspartei offen steht. Das ist doch nicht der Grund, dass sie die Wahl so krachend verloren haben.
Julius Betschka ist bei uns, der, ich habe es eben schon gesagt, sehr tief drin ist. Selber Magdeburger, jemand, der viel als Reporter auch einfach vor Ort war, unterwegs war in diesem Wahlkampf. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören, Herr Betschka? Und wie verhält sich das mit der Glaubwürdigkeit? An welchem Punkt? Herr Müller hat ja recht, wenn er sagt, wir haben enorm an Glaubwürdigkeit verloren. Aber an welchem Punkt? Wo ist es passiert?
Der Glaubwürdigkeitsverlust. Diese Aktionen in den Tagen vor der Wahl haben natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem der CDU offengelegt. Weil dadurch, dass Herr Müller darauf hingewiesen hat, wurde natürlich erst offensichtlich, dass es diese Frage innerhalb der Partei gibt. Und ich glaube nicht, und da hat Herr Müller einen Punkt, dass er der Einzige ist, der das so sieht in der Partei. Und das wiederum, deswegen fand ich diesen Tag gestern so interessant und Friedrich Merz' Auftritt, weil er es mal wieder geschafft hat, mit einem öffentlichen Statement ein Stück von dem Fundament, was ihn trägt, abzuschlagen. Weil Herr Müller schon für einen Teil der CDU-Basis spricht, die eben ganz klar keine Koalition, keine Tolerierung mit der Linkspartei möchte. Und sich da als Kanzler so einzumischen, ist, glaube ich, völlig unnötig. Und ja, zeigt mal wieder, dass Friedrich Merz es auf eine Art vermag, ich sag mal, vorhandene Konfliktlinien nicht irgendwie zu übermalen, sondern so mit Hammer und Meißel noch einmal drauf zu ballern.
Um nicht zu sagen Hammer und Sichel, weil wir gerade beim Thema sind, ja.
Da wollen wir nicht wieder zurück.
Ja, genau, da wollen wir nicht wieder zurück. Ja, okay. Das heißt, zeigt das auch sozusagen die Verzweiflung in der CDU? Ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagen, es wäre wirklich unfair zu sagen, das war einfach nur ein Anti-CDU, ein Anti-Sven-Schulze-Wahlkampf, der da stattgefunden hat, sondern da ging es gegen ein ganzes System. Und das muss man wirklich mal verstehen. Können Sie uns mal mitnehmen, Herr Betschke, an welchen Punkten im Wahlkampf haben Sie gemerkt, was da wirklich gerade passiert? Und an welchen Punkten machen Sie fest, dass der arme Schulze das einfach nicht verstanden hat oder wahrhaben wollte? Vielleicht ist es so besser formuliert.
Am eindrücklichsten war wahrscheinlich ein Termin in Halberstadt. Das ist eine Stadt so im Vorharz. Und da habe ich mit einem ganz langjährigen Kommunalpolitiker der CDU gesprochen, der da auch im Historienverein ist, so ein richtig klassischer Konservativer. Und der hat mir erzählt, wie da ein großes Autowerk hingebracht wurde nach Halberstadt. Mhm. Er hat mir erzählt, wie leer die Flüchtlingsunterkunft ist. Er hat mir erzählt von der schönen neuen Straße, die durch die Innenstadt führt. Und hat mir dann erzählt, was die ersten Reaktionen darauf waren. Meinte, ja, die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, Herr Betschke, war, da haben Sie ja für unsere Fachkräfte mal wieder was Tolles gemacht hier in unserer Stadt. Und er hat das so als Beispiel dafür genommen, dass viele Menschen, mit denen er in diesem Wahlkampf gesprochen hat, eben überhaupt nicht mehr über Ergebnisse von Politik, da haben wir gerade quasi drüber gesprochen, reden wollten, sondern es war einfach so eine grundsätzliche Antisystemhaltung tatsächlich, wo man als christdemokratischer, sozialdemokratischer, grüner Politiker überhaupt nicht mehr ins Gespräch gekommen ist. Und diese Leute dort, man muss sich das vorstellen, der Harz, da ist die CDU so konservativ wie vielleicht nirgendwo sonst in Deutschland. Weiß nicht, ob Herr Müller das unterschreiben würde. Auf jeden Fall sind die ganz vorne dabei. Da gab es also eine Sozialdemokratisierung wie unter Angela Merkel nicht. Und die werden dort als Linke beschimpft. Und da muss man sich auch vorstellen, was das mit denen macht und mit deren Selbstverständnis. Und ich glaube, das waren vielleicht so zwei Momente, wo ich verstanden habe oder noch mal mehr verstanden habe vielleicht, hier geht's jetzt auch nicht mehr darum, ob hier noch genug Arbeitsplätze sind oder was die CDU genau in ihrem Wahlprogramm stehen hat, sondern hier geht es um den Wunsch nach wirklich etwas Neuem, etwas anderem, nach einer neuen Wende, kann man vielleicht sagen.
Ich habe vorhin diese Szene zitiert, die Sie beschrieben haben, neulich irgendwo, wo Sie sagten, da stehen diese Leute alle zusammen. Menschen, von denen man sehr klar weiß, die sind am wirklich äußersten rechten Rand unterwegs. Und daneben steht die ganz normale bürgerliche Familie. Und es gibt da gar kein Störgefühl, sondern die verbindet eigentlich in Wahrheit ein gemeinsames Gefühl, eine Stimmung, die da sagt, wir werden jetzt wirklich endlich mal was verändern.
Genau, und das war das Neue in diesem Wahlkampf, würde ich sagen, dass diese Scham verschwindet. Diese Scham, dass die AfD sich dafür erklären muss, dass ein Landesvorsitzender mit dem linken Arm zwar, aber den Hitlergruß zeigt, dass da Leute sind, die aktiv in Neonazi-Verbindungen sind. Das hat alles überhaupt keine Rolle gespielt. Und diese Szene, die Sie gerade beschrieben haben, die hat auf dem breiten Weg in Magdeburg stattgefunden. Also nicht auf einem kleinen Kaff, sag ich mal, irgendwo, sondern mitten in der Landes...
Nicht despektierlich, mal kleine Käfer.
Nein, von mir auch nicht. Nein,
genau, wollte ich nur sagen. Ja.
Also es ist überhaupt nicht, oder anders gesagt, es ist mitten in der Landeshauptstadt passiert. Das meine ich so mit, die Scham ist weg. Die einen hatten irgendwie die schwarze Sonne auf der Wade, die anderen hatten offensichtliche, sag ich mal, Nazi-Utensilien dabei und daneben standen eben Frauen mit ihren Kindern. Und das fand ich interessant und bemerkenswert und erschreckend. Und diese Wechselstimmung, die das beschreibt, die hat, glaube ich, Sven Schulze und die haben auch die anderen Parteien bis zum Ende dieses Wahlkampfes eigentlich nicht verstanden. Sven Schulze hat immer gesagt, die AfD, oder hat davor gewarnt, die AfD will das Land auf den Kopf stellen. Die SPD hat plakatiert, keine Experimente.
Das alte Adenauer-Prinzip.
So war dieses lustigerweise. Gekommen, ja.
Die SPD hat das plakatiert.
Die SPD hat das plakatiert.
Okay, auch nicht schlecht.
Genau, ja. Ein westdeutscher SPD-Spitzenkandidat. Ja. Auch das ist im Osten manchmal wichtig. Vielleicht kam er deswegen auf Adenauer. Ja. Nein, aber im Ernst, all diese Leute haben, glaube ich, nicht verstanden, das wäre jedenfalls meine These, dass es einem Großteil der Leute schon darum geht, ein Land auf den Kopf zu stellen.
Exakt, das war das Versprechen.
Das war das Versprechen.
Ja.
Und die AfD wird es wahrscheinlich nicht einlösen können. Und ich sage hoffentlich nicht einlösen können, wenn wir über das Wahlprogramm sprechen, was gerade schon gemacht wurde. Aber das zu verstehen, hätte, glaube ich, geholfen, anders in diesem Wahlkampf diese Stimmungen aufzunehmen und vielleicht auch erfolgreicher dann am Ende abzuschneiden und nicht mit brutal schlechten 17,2%.
Und wie haben Sie, weil wir ihn gerade da im Hintergrund sehen, das ist ein Bild, finde ich, von hoher Symbolik, wie haben Sie Sven Schulze da erlebt, diese Wahlkampfauftritte? Ich hatte zeitweilig das Gefühl, da steht und redet einer, der schon lange nicht mehr an sich selber glaubt.
Ich hatte zumindest den Eindruck, dass er in den letzten Wochen des Wahlkampfes etwas mehr zu sich gefunden hat und etwas mehr dazu, die AfD vielleicht auch zu stellen. Er hat in dem Rest des Wahlkampfes eigentlich vor allen Dingen, ich sage mal, einen kleinen Rechtfertigungsbericht vorgelesen. Er hat gesagt, ich habe eine Verwaltungsreform gemacht. Das ist so ein Satz, der mir sehr im Kopf geblieben ist. Er sagt, ich habe eine Verwaltungsreform gemacht, dafür werde ich niemanden zum Wahllokal locken, aber ich will es trotzdem mal sagen. Und das war ein Moment, wo ich mir dachte, okay, aber warum, Herr Schulze, sagen Sie nicht, wie Sie die Leute zum Wahllokal locken? Mhm. Und die hohe Wahlbeteiligung, die fast ausschließlich bei der AfD eingezahlt hat, zeigt eben auch, dass es ein Mobilisierungsproblem der verbliebenen Wähler der, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne demokratischen Mitte gab.
Wie hat Justus Bender die AfD es geschafft, so viele, vor allem auch Nichtwähler, zu mobilisieren? Was ist denn aus Ihrer Sicht da genau passiert? Ich habe das eingangs gesagt, Sie sind einer, der die AfD von Anbeginn an so genau beobachtet hat, wie, glaube ich, kein anderer deutscher Journalist. Wir haben uns mal hinter den Kulissen länger darüber unterhalten. Sie haben mir erzählt, wie da teilweise noch nicht mal Stühle vorhanden waren, um sich einfach vernünftig hinzusetzen. Das war wirklich so ganz rudimentär. Heute ist das eine hochprofessionelle Partei und sehr viel besser, das muss man anerkennend sagen, kann man an solchen Wahlkämpfen nicht machen, als sie es dort gemacht haben. Aber warum haben die es so leicht gehabt, dieses Gefühl so perfekt zu bespielen?
Ich glaube, das Wort Gefühl ist genau das Richtige. Also wenn man nach rationalen Gründen suchen würde, kommt man immer wieder an Punkte, wo AfD-Anhänger sich einfach selbst widersprechen und wo das alles keinen Sinn ergibt. Also es gab jetzt gerade die berühmten Sommerinterviews von Kopalla und Weidel, wo sie sich diametral widersprochen haben in einem Kernbereich ihrer Politik, nämlich der Migrationspolitik. Die eine hat gesagt, alle Syrer weg. Der andere hat gesagt, na wieso denn, wenn sie gut integriert sind, kein Problem. Und das müsste in einer normalen Partei eigentlich sowas wie einen Aufstand produzieren oder mindestens mal ein Gespräch. Ne? Wenn Baas und Klingbeil das passieren würde, gäbe es eine Debatte, da müssten Köpfe rollen oder was auch immer. Ne? Und bei der AfD gibt es eben gar nichts. Es interessiert die Leute nicht. Und deshalb muss irgendwo der Grund im irrationalen Ding, im vorpolitischen Raum. Es gibt auch manchmal Leute, die vergleichen das mit einer Sekte. Das geht dann für meine Begriffe viel zu weit. Aber es ist sozusagen eine Identifikation mit Ulrich Siegmund, wo der eigentlich gar nicht viel falsch machen kann. Wo man einfach sagt, das ist unser Uli. Der tickt wie wir. Der hat unsere Gefühle, unsere Persönlichkeit. Wir sind dem ganz nah, auch über Social Media. Und dann kommt man da gar nicht dazwischen. Ja.
Ich meine, wenn man sich das mal klar macht, ne, der kam ja schon oder startete ja schon bei 40%.
Ja.
Also die Basis, das Fundament war ja alles schon da. Muss ich einfach immer mal klar machen. Ne? Und dann geht es noch mal ein bisschen nach oben mit großem Einsatz. Aber eigentlich war der ganze Boden bereitet und eigentlich war auch diese Zahl da als Warnung für die anderen. Und trotzdem haben sie es nicht verstanden, nicht gesehen, nicht kapiert.
Ist natürlich auch so, es geht ja langsam wirklich um die Wurst in diesem Land, um die liberale Demokratie. Ne? Und dann sind solche Beispiele natürlich auch verheerend, dass man dann nicht die Einigkeit hat. Also dann sind doch die Differenzen egal. Da sind ja fast schon auch Differenzen zwischen bestimmten anderen Parteien egal. Dann muss man einfach, Sie haben gesagt, das nehmen Sie sozusagen sportlich, wenn der Kanzler das aus dem Hinterzimmer holt. Aber am besten bleiben solche Dinge jetzt im Hinterzimmer und man zeigt Einigkeit und nicht diese Zerrissenheiten.
Sie haben eine interessante These geäußert dieser Tage, Herr Bender. Sie sagten, fast hat man das Gefühl, die AfD in Sachsen-Anhalt will eigentlich gar nicht regieren.
Ja.
Das fand ich spannend.
Es gab doch ganz seltsame Äußerungen, finde ich, von Herrn Siegmund. Das war ja hier auch schon in der Sendung Thema, wo er dann gesagt hat, nicht mal, wenn er 1, 2, 3 mehr hat, würde er es tun. Und ja, also ich habe da mit AfD-Leuten drüber gesprochen. Die leugnen das dann immer. Die sagen, nein, nein, das war sozusagen der Überraschungsmoment sozusagen. Er hatte damit gerechnet, dass er entweder selbst die absolute Mehrheit hat oder er die CDU in die Pflicht nehmen kann sozusagen. Und da muss ich sagen, da finde ich das ja wieder gut, dann mal zu sagen, die haben jetzt die Verantwortung, die haben den Regierungsauftrag, die können sich nicht drücken, ne? Die können nicht wieder alles auf andere schieben und müssen jetzt selbst mal schauen, dass es nicht Neuwahlen gibt.
So, das heißt, im Grunde stehst du jetzt vor der Situation, du hast jetzt einen sehr emotionalen Wahlkampf geführt, bist mit der Simson durchs ganze Land geknattert und hast ein Selfie nach dem anderen produziert und alle hatten nur gute Laune. Alles wunderbar. So, die Simson ist jetzt in der Garage, die Selfies braucht es jetzt auch nicht mehr. Jetzt kommt der harte Check mit der Wirklichkeit. Und die Frage, kann der das, kann diese Partei das eigentlich? Wenn man sich das mal anschaut, was wird denn da jetzt als nächstes passieren? BSW hat angekündigt, wir hatten das Gespräch mit Sarah Wagenknecht jetzt hier gestern, war auch ein bisschen intensiver, wo sie sagt, ja, wir werden auf gar keinen Fall einen CDU-Ministerpräsidenten wieder ins Amt helfen. Also das ist vorbei. Aber man würde sich im Fall der AfD notfalls einfach enthalten. Aber das ist ja erst noch mal ein Patt. Das reicht ja noch nicht, ne?
Also in der AfD hoffen Sie auf eine Koalition mit dem BSW. Die wollen wirklich, also ne, so richtig,
Koalitionsvertrag. Halten Sie das für möglich, dass das kommt?
Dafür kenne ich das BSW zu schlecht. Ich halte es, also ich bin immer erstaunt, wie flexibel Frau Wagenknecht in ihrer Biografie sich schon gezeigt hat.
Das und, war gestern eines der Themen, das wir hatten.
Und ich meine, wäre man jetzt wirklich überrascht, wenn sie auch diesen Tabubruch noch begehen würde?
Eine rhetorische Frage.
Könnte passieren. Aber das ist, worüber in der AfD gesprochen wird, denn man könnte ja auch einen Überläufer aus der CDU irgendwie ködern. Und dann könnte man es irgendwie schaffen, Ulrich Siegmund im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten zu wählen. Aber das hilft haben ja dann nicht für den Rest der Legislaturperiode. Und dafür ist das denen zu wichtig. Das ist ja ein Symbol. Da geht es ja nicht um Sachsen-Anhalt. Die ganze AfD schaut auf Ulrich Siegmund und der muss das jetzt irgendwie gut machen.
Man darf das nicht versemmeln, meinen Sie?
Genau, ja.
Trotzdem nochmal die Frage an die Runde hier, an die Kollegen, bevor wir dann gleich das mit Sepp Müller einmal genauer besprechen. Diese geheimnisvollen CDU-Überläufer, gibt es die oder gibt es die nicht?
Das wird sich noch zeigen. Also,
was glauben Sie, Frau Quadbeck?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen, auch vor dem Hintergrund, wie zerrissen die Unionsfraktion in Sachsen-Anhalt jetzt ist. Da ist ja unglaublich Feuer unter der Hütte, angesichts auch dieser Kampfabstimmung heute. Diejenigen, die Sven Schulz auf keinen Fall wollten, sondern so wie Herr Müller sagen, wir brauchen einen Neuanfang. Und die anderen, die dann vielleicht auch, weil sie wütend sind auf Herrn Müller, gesagt haben, dann geben wir jetzt dem Schulze nochmal die Stimme. Jedenfalls, dass aus so einem, wenn es so gärt in einer Fraktion, dann kann das immer passieren. Und da sitzen ja auch noch, ich kenne mich nicht so gut aus in Sachsen-Anhalt, aber da sitzen ja auch noch Leute drin, wie zum Beispiel Ulrich Thomas, der auch schon vor vielen Jahren ein Papier geschrieben hat, wo er das Nationale mit dem Sozialen verbinden wollte. Und was damals eben auch die Aufforderung war, dass man doch mal schauen soll, ob es nicht Gemeinsamkeiten mit der AfD gibt. Und es ist ja tatsächlich so, die CDU in Sachsen-Anhalt ist sehr konservativ. Und natürlich gibt es Berührungspunkte. Die CDU steht mit beiden Füßen auf dem Boden der Demokratie, aber es gibt trotzdem inhaltliche Berührungspunkte.
So, dann lass uns doch einmal, bevor dann gleich Herr Müller antwortet, lass uns doch einmal Herrn Betschka noch ganz kurz fragen. Ein Name ist schon gefallen, Herr Betschka, den auch Eva Quadbeck so im Kopf hat, wenn es um die Frage geht, wer könnte der diejenige sein? Ulrich Thomas. Ist das jemand, von dem Sie sagen würden, ja, wäre denkbar, dass der möglicherweise einen AfD-Ministerpräsidenten wählt?
Ich glaube, da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, ob er nun derjenige sein könnte, der einen AfD-Ministerpräsidenten wählt. Was aber stimmt, ist, dass erstens die Sachsen-Anhalter CDU sehr konservativ ist, dass nicht nur Ulrich Thomas dieses Papier geschrieben hat, man wolle das Nationale mit dem Sozialen versöhnen im Jahr 2019, sondern auch noch ein zweiter Abgeordneter, der auch heute noch im Parlament ist, Lars Jörn Zimmer. Ne?
Das ist der Mann oben fast ganz rechts, erste Zeile oben.
So ist es. Dann haben wir noch Frank Bommersbach, auch konservativer Typ, der mal in den Medien war, unten in der Mitte.
Ah ja, okay.
Der mal in den Medien war, weil er eben versucht hat, mit der AfD zusammen eine Datenschutzbeauftragte in Sachsen-Anhalt zu wählen, also mit Stimmen der AfD. Insofern, Kontakte sind da auf jeden Fall vorhanden. Und das sagen selbst die Leute innerhalb der CDU, dass natürlich da Gespräche stattfinden, weil die Leute sich teilweise auch aus ihren Landkreisen, aus ihren Orten, ich sage jetzt nicht nochmal Käffern, ewig kennen und teilweise auch mögen. Was mir aber wichtig ist, ich glaube ja nicht, dass jemand, der sehr konservativ ist und vielleicht sogar Positionen der AfD teilt, damit unbedingt zum Überläufer wird. Dazu gehören ja noch ganz andere Dinge. Dazu gehören sicherlich strategische Überlegungen. Wir hatten das Thema Loyalität heute. Viele von denen sind jahrzehntelang in der CDU, haben Familienverbindungen in die CDU. Und deswegen will ich nochmal zu dem zurückkommen, was ich anfangs gesagt habe. Ich glaube, es ist ganz schwer einzuschätzen, wer und wie viele das sein könnten. Ob es heimlich passiert, etwa bei der Ministerpräsidentenwahl. Oder ob wir hatten die Wahl des Fraktionschefs heute, die 8-7 ausgegangen ist. Oder ob sich da wirklich einige Leute abspalten. Das halte ich jetzt für weniger wahrscheinlich. Aber ich glaube, in der CDU Sachsen-Anhalt, muss Herr Müller gleich beantworten, ist gerade wenig ausgeschlossen. Und vielleicht einen letzten Satz will ich schon auch noch sagen zu Ulrich Siegmund. Ja. Es war natürlich wahnsinnig schlau von ihm, ich glaube in seinem ersten Interview, was er am Sonntagabend gegeben hat, vielleicht war es auch das zweite, auf jeden Fall in einem seiner ersten beiden Interviews hat er gesagt, hat er dieses Thema gesetzt. Und seitdem reden alle darüber, wer wohl von der CDU überlaufen könnte. Dabei ist es, ich sag mal, historisch und wenn man in die anderen Länder schaut, viel wahrscheinlicher, dass Leute aus der AfD irgendwo anders hinlaufen. Das sieht man in den anderen Landesparlamenten. Also er hat da wieder ganz geschickt ein Thema gesetzt und wir rätseln jetzt alle, wer das sein könnte und werden es natürlich bis zu dem Tag nicht rausfinden. Worüber wir aber nicht reden, ist, dass Ulrich Siegmund eigentlich gar keine Lust hat zu regieren, weil dann aus seinen Ideen Gesetze werden.
Guck mal, so, er teilt die These auch. Justus Bender wollte gerade noch und dann gehen wir einmal die Liste durch mit...
Also ich will nur mal sagen, die AfD behauptet, dass sie jetzt schon Kontakt hat mit CDU-Leuten, dass sie schon mit denen redet. Ja, also und ich finde, muss man aufpassen oder müssen Sie vielleicht auch einschätzen, was Sie, wie, ob Sie glauben, dass das stimmt. Ja, das kann natürlich eine Lüge sein, das kann der Versuch sein, Unruhe
die CDU zu spalten.
Man merkt ja, wie die Unruhe jetzt auch entsteht. Ja, aber es ist eine Behauptung zumindest. Mhm.
So, Herr Müller, wenn wir das einmal so kurz mal durchgehen. Vielleicht können wir das einmal aber wirklich mal so genau einfangen. Das geht ja relativ schnell, weil Sie sind tatsächlich eine relativ kleine Fraktion mittlerweile. Ne? 15, wie viel waren Sie vorher?
40.
40. Das ist sozusagen das, was nochmal das Verhältnis wirklich klar macht. Das heißt, 25 haben Sie schon verloren. So, Sven Schulze wird nicht derjenige sein. Was ist mit jemandem wie Chris Schulenburg? Kennen Sie
den? Ich werde mich nicht an dem Spiel jetzt hier mit beteiligen. Mhm. Diese Landesliste wurde vom Landesvorsitzenden Sven Schulze auf den Weg gebracht mit den Kandidaten. Und ich gehe fest davon aus, dass er für jeden Einzelnen die Hand dafür ins Feuer legen kann, dass er sich an die Grundsätze unserer Partei hält, weder mit rechts und noch mit links. Und ich halte das persönlich für eine Ente von Herrn Siegmund. Der hat die Hosen voll. Weil wer ein Land mit 2,2 Millionen Menschen regieren möchte und es nicht schafft, in einem 100er Landtag, 50 Leute hinter sich zu vereinen, der macht so eine Nebelkerze, weil nämlich jetzt aus seinen Fantasien Gesetze werden müssen. Herr Siegmund hat die Hosen voll, nichts anderes. Von uns kann ich mir nicht vorstellen, auf Vorschlag von unserem Landesvorsitzenden Sven Schulze, dass dort jemand drüber geht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich halte das wirklich für eine Nebelkerze, Ente, bezeichnen Sie, wie Sie es wollen.
Ich finde das gerade ganz interessant, wie Sie Ihre Einlassung begonnen haben. Sie haben gesagt, das sind ja die Leute, handverlesen von Sven Schulze. Und der hält natürlich für diese Leute die Hand ins Feuer. Würden Sie das auch tun? Würden Sie für diese Leute die Hand ins Feuer legen?
Wie Sie wahrscheinlich wissen, kommt als nächste Frage, habe ich für diese Landesliste nicht gestimmt, weil unter anderem zu wenig Frauen dabei sind. Und das habe ich auch öffentlich begründet, mehrfach, weil es intern keinen Widerhall fand. Und ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Partei viel, viel breiter ist. Das heißt jetzt nicht nur Männlein, Weiblein.
Und als die Männer und Frauen, die da drauf sind.
Das sind alles honorige Personen. Doch das Außenbild, welches wir jetzt abgeben, bildet leider nicht auch unsere Volkspartei CDU ab. Und deswegen sage ich, wir brauchen viel breiteres
Bild. Ach, das ist interessant. Das heißt, deswegen distanzieren Sie sich davon.
Ich distanziere mich
nicht. Das war ja interessant. Warum sagt man am Beginn einer solchen Einlassung, das sind ja Leute, die hat ja Sven Schulze zusammengestellt. Da habe ich ja nichts mit zu tun, heißt das über.
Der Landesvorsitzende macht einen Vorschlag der Landesliste. Es ist Sven Schulze. Dieser legt er den geschäftsführenden Landesvorstand vor, dann versucht er da eine Mehrheit zu kriegen, die hat er nicht bekommen, dann legt das den Landesvorstand vor, dann hat er auch, also er hat eine Mehrheit bekommen, aber keine Einstimmigkeit Und dann geht das durch die Gremien durch. Die Landesliste wird durch den Landesvorsitzenden auf den Weg gebracht. Und ich habe...
Der Sie jetzt werden wollen.
Ich habe mehrfach im Vorfeld gesagt, dass wir hier eine andere Priorität setzen müssen. Und nochmal für jeden einzelnen Kollegen, den ich auch kenne, ich halte das für eine Ente. Das passiert nicht. Im Gegenteil, ich gehe eher davon aus, dass es andere Überläufer gibt von der AfD in andere Richtungen, weil die sich intern, zersprengen werden. Das werden Sie sehen. Herr Siegmund hat am Anfang gesagt, er will mit niemandem koalieren. Auf einmal will er jetzt doch mit dem BSW zusammengehen, schickt Sondierungspapiere jetzt schon rund. Also er hat das erste Wahlversprechen schon gebrochen. Herr Siegmund hat die Hose voll. Er hat die Hose voll, Verantwortung für 2,2 Millionen Menschen zu übernehmen und wirft eine Nebelkerze nach der nächsten. Und Entschuldigung, Sie Journalisten springen da alle drüber, ich mache da nicht mit.
Es gibt übrigens wirklich eine Befürchtung in der AfD, das hängt aber nicht mit der Verantwortung für das Land zusammen, sondern die wissen...
Mit dem bösen Wort Kompromiss.
Die wissen nicht, wer in ihrer Fraktion sitzt. Das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Also sie kennen natürlich die Leute, die haben sie ja auch dann gewählt, aber das sind ja...
Ehemaligen Stasi-Menschen die in ihren Reihen.
Aber ich will nur mal strukturell sagen, das sind vor allem Direktkandidaten, also nur Direktkandidaten. Und die wissen nicht, ob nächste Woche kommt vielleicht das Foto von dem einen 1998 mit Hitlergruß oder was auch immer. Ne? Die wissen nicht, wie ihnen das noch um die Ohren fliegt. Und dann kann man keine Koalition machen, die sozusagen auf Kante genäht ist, sondern man muss sehr, sehr sicher sein, dass man den vertrauen kann. Und das können die nicht. Also,
und deswegen
die
haben baut Herr Siegmund jetzt schon vor. Und Herr Siegmund hat den Regierungsbildungsauftrag. Fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Herr Siegmund muss jetzt alles daran setzen, aus seiner Sicht eine Regierung zu bilden. Und wir haben gestern beschlossen, wir gehen in die Opposition. Wir werden uns daran nicht beteiligen. Uns hat der Wähler abgestraft. Wir haben das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren. Was wir können, ist von außen zuschauen, aber keine Ratschläge zu geben. Nur nochmal, ich gehe fest davon aus, dass das eine Ente ist. Ich halte, das ist wirklich eine Ente, auf die sollte man nicht einsteigen. Herr Siegmund hat Angst vor der Verantwortung, Angst davor, jetzt Verantwortung zu übernehmen.
Oder ist es tatsächlich so, Herr Betschka, wie Justus Bender sagt, der weiß gar nicht so genau, was da alles noch kommen könnte. Können wir einmal kurz mal drei Sätze darüber reden? Wer sind die Leute, die da jetzt in den Magdeburger Landtag einziehen? Justus Bender kennt sich da sehr gut aus. Die
Truppe wurde ja jetzt auch schon viel berichtet. Ne? Der eine war mal Pornoproduzent, hat sein Abiturzeugnis gefälscht und hat sich dann vor Gericht verteidigt mit dem Hinweis auf seine Kokainsucht. Solche Leute.
Das ist aber stringent argumentiert, auf eine Art.
Frühere Stasi-Leute, frühere Neonazis auch, ja. Und da muss man sich dann wirklich überlegen, wir reden jetzt seit Gründung der AfD ja letztlich auch über die Grenzen. Da darf man konservativ sein, natürlich darf man auch sehr rechts sein, ja, man darf auch sehr, sehr rechts sein, ja. Aber wo doch eigentlich ein Konsens bestehen müsste, ist beim Neonazismus, ne? Und dann denke ich auch immer, ich habe in meiner Jugend vielleicht auch mal was gemacht, wir haben alle in unserer Jugend mal was gemacht, aber ich war nicht Neonazi und auch nicht als junger Erwachsener, ja, und solche Leute, also das dann so abzutun als Jugendsünde, wir haben ja wirklich eine Häufung, also auch im unter den Mitarbeitern gibt's ja Leute von der heimattreuen deutschen Jugend, ne?
Genau.
Das sind wirkliche
HDJ, ne?
Und ja, genau,
also
ja.
Ich meine, wer sich HDJ nennt, bei dem weißt du, wo er ungefähr steht.
Also ich finde das
junge Adler ist ja auch so für Kinder sozusagen auch ja, eine genau, verbotene Organisation. Ja. Mhm. Ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Frederik Schindler, ein Kollege von der Welt, hat sich da sehr verdient gemacht mit echt guten Recherchen und berichtete von Zeltlagern in abgespaltenen Teilen des Reiches und so weiter. Ja, das heißt, du stellst die Oder-Neiße-Grenze in Frage. Ja.
Ich will nur mal kurz sagen, der frühere NPD-Vorsitzende Holger Apfel hat mir mal gesagt, dass er sich distanziert von solchen Kreisen, wo die ihre Kinder hinschicken und zu solchen Zeltlagern und so. Also selbst für den war das zu radikal. Ja, und wir reden jetzt darüber, dass solche Leute in der AfD sind. Also
die AfD hat das doch auch. Die AfD hat ja auch ihren Unvereinbarkeitsbeschluss, wenn man so will. Ne? Die wollen doch genau solche Leute eigentlich nicht haben. Das steht doch in deren Satzung. Und trotzdem ist es scheinbar kein Problem, dass diese Leute, von denen sie sich eigentlich trennen wollten, in der Partei Karriere machen. Und das ist ja das doppelte Spiel letzten Endes, dass auch Ulrich Siegmund, der sich seinerseits immer sehr deutlich, muss man auch dazu sagen, vom Nationalsozialismus distanziert. Zumindest höre ich das immer so, lese das immer so. Aber das ist das doppelte Spiel, das er spielt. Warum? Weil er weiß, er kann auf den Teil der Basis nicht verzichten?
Weil er ein perfekter Duftverkäufer ist. Also er
ist ja nichts Ehrlöriges.
Er ist ein Weichzeichner dieser Partei, die, das weiß Justus Bender vielleicht besser, die nach meinem Dafürhalten kaum irgendwo so von Extremisten bis in die Spitze durchsetzt ist in keinem anderen Landesverband wie in Sachsen-Anhalt. Hans-Thomas Tillschneider, der programmatische Kopf, war bis vor einigen Jahren noch persona non grata quasi. Den wollte man eigentlich lieber gar nicht auf Parteiveranstaltungen haben. Da sind wirklich Leute dabei, die nicht nur früher in der HDJ waren, sondern jetzt aktuell in Neonazi-Verbindungen sind, weswegen bei denen im Wahlkampf Razzien stattgefunden haben. Und auch das, und das meinte ich vorhin mit diesem Die Scham ist vorbei. Auch das spielt überhaupt keine Rolle. Und Ulrich Siegmund lächelt das alles weg. Und ja, ist eben der Weichzeichner für einen Verband, der so radikal ist wie kaum irgendwo sonst.
Welche Rolle, Justus Bender, spielen sowas wie Bürgerwehren? Die haben Sie jetzt anders genannt, ne? Das Wort Bürgerwehr benutzt die AfD nicht mehr. Was sagt man stattdessen, damit es ein bisschen freundlicher klingt?
Oh, das kenne ich nicht, ne? Wie nennen die das?
Bürgerwacht. Bürgerwacht, so, danke. Okay. Danke, guck mal, gut, dass Leute hier sitzen, die sich wirklich auskennen. Bürgerwacht, genau, das klingt sehr viel netter, sehr viel freundlicher. Das
ist ein gutes Beispiel für die Politik, für den Politikansatz von Ulrich Siegmund.
Ja.
Das hieß bis vor kurzem, hieß das Bürgerwehr. Aber irgendwer hat offenbar dann rausgefunden, dass Bürgerwehr so ein bisschen zu dramatisch, ein bisschen zu sehr nach schwarz gekleideten Baseballschlägermännern klingt. Die Baseballschlägermänner hat die AfD ja trotzdem in Form ihres Europaabgeordneten Bausema, der im Wahlkampf Jugendliche verprügelt hat mit dem Baseballschläger.
Weil sie AfD-Plakate abgerissen haben.
Weil sie AfD-Plakate,
ja.
Aber das ist...
Nee, ich will nur sagen, das ist die Geschichte dahinter,
genau,
damit die Leute verstehen, worüber wir reden.
Das ist die Geschichte.
Nee, ich habe das nicht gewertet. Ich will nur sagen, das ist der Hintergrund, damit die Leute uns folgen können.
Ja.
Das heißt, okay, da kommt dieser Euphemismus rein. Man redet dann über die Bürgerwacht. Aber was ist die Idee? Geht es da um ein Klima, das erzeugt werden soll? Wie nehmen Sie beide das wahr, wenn Sie vor Ort sind, wenn Sie mit den Leuten reden? Was ist das Thema?
Also ich finde, was ich immer erschreckend finde, es gibt ja diese Hochburgen der AfD und dann gibt es Untersuchungen zur Gewaltbereitschaft der Bevölkerung und die schwankt je nach Bundesland. Ne? Und da, wo die Gewaltbereitschaft am höchsten ist, da ist auch die AfD am stärksten. Ja? Und so eine Bürgerwacht oder Bürgerwehr, das ist natürlich diese Intuition. Ne? Wir räumen da mal auf. Da muss nicht die Polizei kommen auf unserem Dorf fest. Ne? Wir klären das und so. Und das ist, glaube ich, allein. Ich glaube, es geht dann gar nicht darum, ob da wirklich einer steht oder dass man das flächendeckend macht, sondern es geht darum, diesem Gefühl nachzuspüren. So, wir haben hier die Macht, wir geben den Ton und so. Und das ist ganz gefährlich und ich finde auch, das kann ganz schnell in echte Gewalt ausarten. Man merkt ja schon, wie die Stimmung gegenüber Journalisten da ganz anders wird, wie Leute geschubst werden, auch bedrängt werden und so. Das dauert nicht lange. Ne?
Das ist dann ja auch ein anderes Staatsverständnis.
Ja,
genau. Die Macht liegt beim Staat, die Polizeigewalt liegt beim Staat. Mhm. Und jetzt Bürger wehren und das euphemistisch Bürgerwachten einzuführen, zeigt ja auch, dass ein ganz anderes Staatsverständnis da ist. Dafür haben die Sachsen-Anhalter sich mehrheitlich entschieden. Das muss man auch sagen. Dieses Wahlprogramm ist mehrheitlich von den Sachsen-Anhaltern entschieden worden. Die AfD ist Wahlsieger. Und jetzt, und darum bleibe ich dabei, Herr Siegmund weiß, dass er das nicht umsetzen kann. Und deswegen macht er eine Nebelkerze nach der nächsten. Meine These ist ja, dass ihm noch die Fraktion vorher auseinanderknallt, bevor die 5 Jahre Legislaturperiode unterwegs ist. Und meine These ist auch, dass er sich gar nicht zum Ministerpräsidenten aufstellen lässt, weil er keine Mehrheit kriegt. Vielleicht wird er es am Ende kriegen, aber regieren zu können, wird dann ein bisschen schwieriger, einen Haushalt aufzustellen, wo Schulden sind. Und Herr Siegmund hat die Hosen voll. Er wird die Mehrheiten 5 Jahre lang nicht zusammenkriegen. Und deswegen muss Herr Siegmund jetzt zeigen, dass er, was er versprochen hat, auch umsetzen kann. Und dann sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit.
Also es kann natürlich sein, ich bin mir nur nicht so sicher, ob die nicht in ihrem 100-Tage-Programm, die haben so 10 Punkte gemacht, ne, ob das vielen Anhängern nicht reicht, wenn man einfach nur mal die Deutschlandfahne hisst vor der Schule, ne, und wenn man dann die Flüchtlingskinder aus den Klassen holt, was ich wirklich, das ist wirklich eine Brutalität dann auch, ne, wenn man da die Kinder rausholt, die haben da ihre Freunde und so, die sprechen nach ein paar Jahren perfekt Deutsch, wenn die hier in Deutschland sind und so, ne, und aber es gibt dann lauter Sachen, das können die alle.
Inklusion
machen.
Ist so ein Thema.
Genau, und das ist allem, extrem symbolträchtig. Und dann feiern die Anhänger das, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die dann enttäuscht sein werden.
Und bei allem, was nicht funktioniert, wird er mit dem Finger nach Brüssel und Berlin zeigen.
Genau.
Absolut. Und auch natürlich sagen, ja, das Land ist ja auch jetzt hier die letzten 30 Jahre schlecht regiert worden von CDU und SPD. Und da wird er sich auf jeden Fall, was die Stimmung angeht, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können.
Er kann sich doch jetzt keinen schmalen Fuß machen. Er macht es doch jetzt schon, Herr Siegmund. Herr Siegmund versucht da jetzt mit einem Plänen gehen. nehmen, uns zu sagen, liebe Union, laufen da mal ein paar rüber, ich schicke euch mal welche hin, weil er seine eigenen Truppen nicht zusammen hat, weil er das erste Wahlversprechen gebrochen hat, weil er jetzt mit dem BSW ins Bett gehen will. Herr Siegmund ist der größte Brecher der Wahlversprechen. Bereits am Abend hat er gesagt, er macht sich auf den Weg, und das muss man doch mal deutlich sagen.
Herr Bender, ich habe das vorhin zitiert, Sie haben 2017 sehr präzise, das, nur die Koalition war nicht ganz perfekt, Sie sagten Rot-Rot-Grün, ja, und der Kanzler wird Scholz sein. Sie haben das Scheitern von Scholz beschrieben, wirklich bis ins Detail hinein. Sie sagen trotzdem, weil Sie ein bescheidener Mensch sind, ich will hier nicht als politischer Prophet durchs Land ziehen, alles akzeptiert, das ist auch nicht Ihr Selbstverständnis. Aber wenn Sie jetzt über 2033 nachdenken, was ist das, was in den nächsten Jahren Ihrer Meinung nach auf Deutschland zukommt?
Also der Witz bei diesen Sachen ist, dass ich also wirklich ernst meine, dass ich keine Glaskugel habe, sondern dass ich einfach nur annehme oder mir vorstelle, was ist denn, wenn es einfach so weitergeht, ne? Wenn wir wirklich auch die politische Mitte kein Rezept findet und es vielleicht auch gar kein Rezept gibt, ja, und man dann gar nicht irgendetwas Irres annimmt, sondern einfach nur, dass es kontinuierlich so weitergeht, dann stehen wir 2033 eigentlich vor einer Situation, wo die CDU wirklich alles probiert hat, die Brandmauer, die Verweigerung, und wo dann irgendwann, glaube ich, Leute aufstehen und sagen, na dann versuchen wir es doch. Vielleicht entzaubern Sie sich ja. Und ich meine, Sie haben letztlich auch eben, Sie deuten auch an, Ulrich Siegmund könnte sich entzaubern in der Verantwortung. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, den Anhängern ist das am Ende egal, ob der, und die vertrauen dem auch. Und wenn er es nicht hinkriegt, dann sind die anderen schuld, was Sie gesagt haben und so weiter. Ne? Und diesen Fehler, glaube ich, könnte die CDU auf Bundesebene irgendwann machen, weil sie einfach mit dem Rücken zur Wand steht und nichts anderes mehr
weiß. Okay, aber jetzt mal den Blick noch mal in die Glaskugel, die Sie dankenswerterweise nicht haben. Aber mal die Projektion. Wer sind die Spieler auf der anderen Seite? Wer sind die Leute, die dann das Sagen in der CDU haben werden, zum Beispiel?
Ach so, ja. Also ich habe mir vorgestellt, dass das Jens Spahn sein könnte. Der ist zwar zurückgetreten, aber offenbar macht er weiter mit Politik. Der benimmt ja Positionen in der Fraktion. Und der muss letztlich nur abwarten, wie die anderen sich verbrennen. Und er gilt als eines der, oder das größte Talent seiner Generation. Und dann muss er nur die Hand heben in ein paar Jahren. Und dann hätte er, glaube ich, sofort wieder eine Position, weil sein Skandal auch nicht schlimm genug war, finde ich. Natürlich gegen die Beschlusslage der Partei gehandelt mit der Inanspruchnahme von Leihmutterschaft, aber das ist doch nichts, wo man in 4 Jahren dann den Stab über ihn bricht, wenn wir über das, weiß nicht, Ende der liberalen Demokratie reden. Ne? Also so Leute, und ich würde so Leuten gar nicht vorwerfen, dass sie verantwortungslos sind und fahrlässig, sondern die sind dann in einer Lage, wo es nicht viel anderes gibt. Und die müssen sich überlegen, wie sie irgendwie...
Das heißt, Sie sehen eine blau-schwarze Koalition kommen?
Ja, ich meine, ich kann mir das vorstellen, wo es wirklich darum geht...
Wer ist der Bundeskanzler? Wer ist die Bundeskanzlerin?
Alice Weidel, ja? Oder wer auch immer dann in der AfD das sagen hat. Manche sagen ja, Ulrich Siegmund könnte sich schon warm laufen, wenn er weiter so erfolgreich ist. Ne?
Also,
aber es geht letztlich nicht um die Personen, sondern es geht darum, dass dann irgendwann die Zeit sozusagen reif ist, wo man das Gefühl hat, es wir haben alles andere probiert, ja. Und dann dann wird's gefährlich, finde ich, weil also mein Buch handelt nicht davon, dass das eine gute Idee ist, sondern es beschreibt, wie das dann scheitert, weil die mit einer AfD, die nicht kompromissfähig ist, die letztlich auch keine konstruktive Kraft ist ja, ne? Die versuchen ja nicht irgendwie rational ein besseres Deutschland zu schaffen, sondern sich aus dem Affekt heraus zu zerstören, was auch immer man zerstören will, mit denen kann man keinen Staat machen.
Das heißt, Sie sagen, da könnte es den Versuch einer Koalition geben und der geht dann schief.
Zum Beispiel, wenn der schief ginge, ne, dann geht die Union raus, weil sie merkt, sie kann in der Opposition vielleicht die AfD dann doch stellen und dass sie sich in der Verantwortung entzaubern. Ne. Dann ist auch kein konstruktives Misstrauensvotum mehr möglich, weil die können ja dann nicht mit der Linkspartei sozusagen eine Mehrheit sich suchen, um sich zum Kanzler wählen zu lassen. Das wäre ja dann noch schlimmer. Also kann man sich vorstellen, eine AfD-Regierung, die dann alleine regiert in der Minderheit, aber die allein im, und das ist sozusagen das Szenario, die allein im Verwaltungshandeln unglaublich viel verändern kann im Land, kulturell und auch mit Ermittlungsverfahren und was nicht alles. Ich habe mir einfach mal überlegt, was könnten die machen, ohne eine Mehrheit im Bundestag zu haben? Und es ist so gefährlich und es ist so viel und man darf da nicht mit
Sagen Sie mal die drei entscheidenden Dinge. wenn Sie sagen...
Ja, ich weiß nicht, also Sie können dann Beamte befördern aus rechtsextremen Milieus, einfach in Verantwortungspositionen, können ein Klima schaffen. Die AfD hat immer angekündigt, sie will die Steuergeldverschwendung zu einer Straftat machen. Dann gibt es sofort Verdachtsmomente gegen Behördenleiter. Ne? Man kann gegen Fake News vorgehen, also sofort alle Journalisten überziehen mit Ermittlungsverfahren. Man kann in der Kulturförderung unglaublich viel machen über die Stiftungsräte und einfach nur das Klima verändern. Und wir sind ja nicht alle immer so mit so viel Rückgrat, wie wir meinen, und alle so geradlinig, sondern
ja, ja,
wenn es erstmal ein Vorteil wird, sich mit der AfD zu arrangieren, dann werden wir sehen, wie Millionen Deutsche auf einmal ihr neues Faible entdecken, und dann kann sowas ganz schnell kippen.
Ich fand das so gut, wie Sie das beschrieben haben. So diese, das ist ja das, was man gerade überall spürt, dieses Gefühl, diese Zerrissenheit, dieses Dilemma zwischen wird schon nicht so schlimm und auf der anderen Seite aber fühlen, dass das, was da kommt, etwas ist, was in jedem Fall ganz, ganz anders sein wird als das, was wir bis dato kennen.
Das ist ja auch eine Entlastung. Es gibt ja keinen Ausweg gerade. Also wir wissen ja alle nicht, wie, was soll man jetzt machen. Und wenn man dann annimmt, ach, das wird schon nicht so schlimm, dann kann man es irgendwie von sich weisen. Ne? Dann, und dann verharmlost man die AfD, aber das ist dann das kleinere Übel für viele, glaube ich, in dieser Anspannung.
Eva Quadbeck, in diesem Szenario ist der Name Merz jetzt gerade nicht gefallen. Ist Ihnen mit Sicherheit nicht entgangen. Wie nehmen Sie das wahr als jemand, der sehr nah dran ist an Berliner Politik? Wie angeschlagen ist dieser Kanzler wirklich?
Also in dem Szenario wäre Merz auch raus. Ne? Das ist ja glaubwürdig bei ihm, dass er das nicht mitmachen würde. Außerdem wäre es ja dann auch eine Frage des Alters, also dass er nicht mehr dabei wäre. Ich habe bei der Pressekonferenz, die er am Montag gegeben hat, habe ich einen sehr ratlosen und desillusionierten Kanzler erlebt. Er war im Grunde genommen nur noch ein Abziehbild seiner selbst. Ja, er hat versucht, mit so ein paar Sentenzen noch zu sagen, ja, ne, die AfD, bei uns gibt's keine Machtergreifung, sondern Macht wird erteilt, ja, vom Wähler, so. Also er hat dann schon auch noch mal versucht, da an der Stelle Position zu beziehen. Aber die Ratlosigkeit war ihm anzumerken. Er war auch selbstkritisch, hat eben gesehen, dass auch, also sieht seine Umfragewerte und sieht, dass da jetzt nicht nur die anderen dran schuld sind, sondern dass da auch ein Teil bei ihm selbst liegen muss. Und hat ja dann auf den Tisch gelegt, dass er empathischer und emotionaler werden muss. Emotionaler, würde ich sagen, muss er nicht werden. Das ist er ja sehr häufig. Und manchmal ist er sogar
zu. Anders als in der Politik vielleicht erwünscht, aber
genau, er ist nicht emotional im Sinne von mitfühlend, wobei das ist er auch. Wir haben ihn ja auch schon zu Tränen gerührt gesehen, wenn es um das Schicksal von Sohnen geht. Also ich will das jetzt gar nicht lächerlich machen an der Stelle. Aber Empathie, das ist tatsächlich nicht etwas, was ihm gegeben ist. Und ich glaube, das ist auch schwierig, das mit 70 Jahren zu lernen, weil es auch etwas ist, was ein Mensch entweder hat oder er hat es nicht.
Ich glaube aber, dass er das hat.
Die Empathie.
Absolut.
Ja, aber nicht an jeder Stelle. Ja. Und es ist ja, also, oder zu wenig dem weiten Wahlvolk gegenüber. Also bei bestimmten Themen ja. Also wenn es um die deutsche Geschichte geht, wenn es um das jüdische Schicksal geht, dann absolut, dann hat er große Empathie. Aber wenn es eben um tatsächlich die einfache arbeitende Bevölkerung geht, auch um so Fragen bei den Themen Krankschreibung, wie viel arbeiten wir da? Ich finde, dass Merz sehr oft inhaltlich recht hat, aber die Art und Weise, wie er das ausdrückt und wie er das rüberbringt, da kann man dann immer nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Wir haben mit Karl-Josef Laumann hier vor einiger Zeit drüber gesprochen. Der sagte so einen Satz wie, Arbeit ist nicht die Unterbrechung von Freizeit und so weiter. Das würde er niemals sagen. Er würde immer sagen, die CDU ist immer an der Seite der fleißigen Leute. Das meint im Kern exakt das Gleiche, klingt aber so viel menschenfreundlicher und humaner als das andere. Trotzdem noch mal Merz, wenn dann so ein Satz fällt wie, wir müssen, und den hört man in diesen Tagen so häufig zum Thema Floskeln, wir müssen Politik den Menschen besser erklären. Ich finde das ein ganz schrecklicher Satz, weil er Menschen sozusagen auch gleichzeitig unterstellt, dass sie offensichtlich zu doof sind, zu verstehen, was gerade passiert. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Menschen verstehen ganz genau, was passiert.
Das Problem ist nicht das Erklären, sondern das Problem ist, dass man es schafft, Reformen oder Politik in schwierigen Zeiten so zu machen, dass die Menschen das als gerecht empfinden. Und und damit kann man Politik dann auch gut erklären, wenn man sagt, hier, wir machen an der einen Stelle was, wir nehmen die Wohlhabenden müssen was beisteuern, diejenigen, die nicht so viel haben, müssen wenig beisteuern oder, ne, die schonen wir, aber da können wir jetzt auch nicht sofort für Besserung sorgen. So, und das gelingt nicht. Also dieses, weil natürlich CDU und SPD auch eine unterschiedliche Vorstellung von dem haben, was gerecht ist. Aber das
jetzt schon wieder die eigenen Reformen in Frage stellen.
Und dann eben auch ständig übereinander herfallen. Ja. Und dann bekommen die Leute natürlich den Eindruck, ja, wenn die SPD sagt, die CDU ist doof und die CDU sagt, die SPD ist doof, wahrscheinlich haben die beide recht. Mhm. Das ist natürlich auch Teil des Problems. Da sind wir dann wieder beim Thema Loyalität, die es auch in einer Koalition braucht.
Also wie groß ist die Loyalität noch mit Friedrich Merz? Also halten Sie es für denkbar, dass in 2 Wochen, wenn die Wahlen in Berlin und auch in Mecklenburg-Vorpommern gelaufen sind, dass dann ernsthaft die Frage gestellt wird nach dem Kanzler?
Also ich war gestern Abend bei einem Fest der Seeheimer, das ist ein Teil der SPD. Und da traditionell tritt da auch immer der Kanzler auf. Und ich fand sehr interessant, das Beben von Magdeburg ist ja auch in Berlin mit so klirrenden Tassen in den Schränken angekommen. Und da sah man so, wie die alle versuchten, die Tassen wieder ruhig zu bekommen. Also wie man versuchte, nett zueinander zu sein. Das hat nicht so richtig gut geklappt, aber die haben schon den Schuss an der Stelle gehört, dass sie gedacht haben, okay, wenn es der AfD jetzt gelingt, mit so einem Wahlergebnis in Magdeburg die Koalition in Berlin zu sprengen, dann haben sie genau das erreicht, was sie wollten. Und deshalb gab es so einen leichten Schulterschluss. Klingbeil hat nur sehr vorsichtig gesagt, wir müssen die Reformen jetzt nochmal ändern. Merz hat nicht sofort wütend gesagt, auf gar keinen Fall, sondern hat gesagt, okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir bei der Rente noch was tun.
Aber nochmal, die Revolution aus dem eigenen Haus. Kommt die oder kommt die nicht?
Naja, also in den Landesverbänden der CDU grummelt es jetzt schon erheblich. Es gibt die ersten und auch in den einzelnen Kreisverbänden gibt es die ersten Rücktrittsforderungen. Auch in der Fraktion ist das Ansehen von Merz total schlecht. Die Frage ist immer...
Darf ich ganz kurz einmal, weil Sie gerade sagen, draußen im Land. Der CDU-Landesvize, Landrat, glaube ich, Tino Schomann, ne? Mecklenburg-Vorpommern hat sich zu Wort gemeldet. Ja. Zitat: Wir brauchen eine Persönlichkeit, die Empathie, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit vermittelt. Er, Friedrich Merz, hat gezeigt, dass er das nicht kann. Für die Position ist er in meinen Augen ungeeignet, um das Land auch zu einen und die Probleme zu lösen. Das ist hart.
So denken viele in der CDU, also sehr viele. In der Jungen Union kann man sich rumhören, da sagen die ähnliche Sätze. Die Frage ist nur, wie sollte es gehen? Friedrich Merz wird nicht sagen, okay, dann bin ich noch kürzer Kanzler als der Scholz. Ihr habt recht, ich trete jetzt mal hier zurück. Die CDU wird auch kein Misstrauensvotum gegen ihren eigenen Kanzler lostreten. Deshalb fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie es gehen sollte.
Woher es kommen soll.
Dann wird ja auch immer wieder der Name Hendrik Wüst, ne, des Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, genannt. Für den ist die Zeit wahrscheinlich auch nicht so günstig, weil der hat ja auch keinen Zauberstab, selbst wenn er da plötzlich im Kanzleramt säße, dass er alles gut macht. Auch wenn er vielleicht manches im Regierungshandwerk besser hinbekommen würde. Und für ihn wäre es auch besser, erstmal im nächsten Frühjahr die Wahl in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen, um zu zeigen, dass die CDU auch noch Wahlen gewinnen kann. Das wäre für die Stabilität der Partei insgesamt sehr wichtig.
Genau. Okay, also Frau Deshalb, Quartbeck,
mir fehlt die Fantasie, dass das nach Mecklenburg-Vorpommern Berlin tatsächlich so loskracht.
Herr Müller, haben Sie die Fantasie?
Nein.
Und würden Sie, um den Kreis zum Beginn der Sendung zu schließen, sagen, für diesen Kanzler würde ich bis zum letzten Blutstropfen kämpfen?
Der Kanzler ist Antreiber bei den Reformen und wir müssen die Reformen...
Aber würden Sie das tun?
Wir müssen die Reformen umsetzen, da hat er meine volle Unterstützung.
Also können Sie dazu sagen?
Sie sehen doch die Beliebtheitswerte unseres Bundeskanzlers. Sie sieht ja auch selbst, da gibt es ja nichts schön zu reden. Frau Quadbeck hat richtigerweise gesagt, diese Debatte ist ja auch müßig. Wir müssen die Reformen umsetzen und nicht der Reform willen, sondern weil wir das Land wieder fit machen wollen. Jetzt höre ich auf mit den Floskeln. Wir sollten vielleicht uns beim Thema beispielsweise das letzte Gesetz, Beitragsstabilisierungsgesetz, das war keine Reform der Krankenkassen, sondern das war ein Spargesetz. Das muss man dann den Menschen auch sagen. Wir wollen die Rentenreform auf den Weg bringen, damit wir auch der jungen Generation die Möglichkeit geben, noch Rente zu beziehen. Und wenn wir dort wieder, und das meine ich nicht mit neu erklären, sondern uns einfach ehrlich machen, dass es auch mehr Belastung gibt, weil die Beitragsbemessungsgrenze ausgeweitet wird und so weiter, Minijobs wegfallen sollen, nicht wegfallen sollen, sondern die Besteuerung, dann werden uns nicht die Herzen zufliegen. Doch wir brauchen diese Reform und da ist Friedrich Merz der Antreiber. Deswegen halte ich diese Debatte wirklich für müßig.
Würden Sie wirklich bis zum letzten Blutstropfen?
Friedrich Merz hat meine volle Unterstützung.
Bis zum letzten Blutstropfen auch.
Ja, so viel Blutstropfen habe ich ja da nicht mehr.
Das ist wahr, ist ja zwischendurch was passiert. Also das heißt, Ihnen fehlt die Fantasie, dass da eine Palastrevolution passieren könnte?
Mit welchem Ergebnis denn? Also das, ich verstehe das alles journalistisch. Sehen Sie mir nach, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Wir haben das schlechteste Ergebnis ever eingefahren. Vielleicht bin ich deswegen aus Berlin noch ein bisschen weit weg und bin jetzt auch in Gedanken darum. Und ja, es ging auch gegen Berlin. Das waren auch Auswirkungen gewesen. Und ich habe Ihnen versucht zu erklären, warum das. Und da frage ich mich auch, was kann ich besser machen? Wie kann ich beispielsweise da auch bei den Energiepreisen, Tankstellenpreisen da noch mit beitragen, dass wir da bessere Ergebnisse einfahren? Das ist frage ich mich natürlich auch selbst.
Sind Sie Sven Schulz ja auch in die Parade gefahren, ne?
Inwiefern?
Er wollte doch den Tankrabatt ein bisschen verlängern, weil er natürlich im Wahlkampf war und weil er das Gefühl hatte, es ist ein Riesenthema im Land. Haben Sie gesagt, auf gar keinen Fall.
Ja, 1,6 Milliarden Euro haben wir an die Autofahrer,
aber stimmt doch, oder
Autofahrer
nicht?
Und Lkw-Fahrer zurückgegeben. Und ich freue mich, dass Sie mir so viel Macht zuweisen, dass ich das alles alleine entscheide und dass ich auch den Wahlkampf zu verantworten habe.
Also Sie haben es vorsichtshalber noch
mal
erwähnt.
Wo man in anderen Wahlkämpfen sieht, wie beispielsweise in Rheinland-Pfalz, dass man nach 35 Jahren mit Unterstützung des Bundeskanzlers eine Staatskanzlei zurückholen kann. Wie man in Baden-Württemberg, leider kurz vor der Ziellinie, aber trotzdem einen riesen, mega Wahlkampf geführt hat mit Unterstützung der Bundespartei. Und wir haben uns, und das werden wir intern auch aufarbeiten müssen, in Sachsen-Anhalt für einen anderen Weg entschieden. Den halte ich für falsch. Sich abzusetzen hat noch nicht geholfen. Matthias Platzek, damals SPD-Ministerpräsident, hat in einem Agenda-Wahlkampf von Gerhard Schröder in Ostdeutschland gewonnen. Den Rücken gerade zu machen. Und Sie haben recht, wir müssen den Leuten das nicht besser erklären. Die sehen doch, was los ist. Die sehen, dass die Rente so nicht mehr funktioniert. Die sehen, dass die Krankenkassenbeiträge durch die Decke schießen. Und da müssen wir sagen, das ist ein Spargesetz, das andere und das andere, das Rentengesetz kommt, das Rentenpaket, damit die nächste Generation überhaupt noch Rente bekommt und alles da rumgeschwafel. Da müssen wir aufhören, nach vorne gehen, klar mit unseren Mitgliedern sprechen und nicht mehr im Hinterzimmer Politik machen.
Mhm. Okay. Ist Frau Quadbeck, letzte Bemerkung, vielleicht auch alles in Wahrheit ein bisschen unfair und das ist auch sozusagen die Quelle für diese fast mit Händen zugreifende Ratlosigkeit. Ich meine, Friedrich Merz hat ganz viele dieser Themen, über die wir jetzt reden, die hat er geerbt. Die haben mit ihm erstmal nichts zu tun.
Ja, das ist
also
richtig.
Er hat das riesige Thema Migration, den Aufwuchs der AfD. Es war die CDU-Kanzlerin, die reihenweise AKW abgeschaltet hat und damit entscheidend dazu beigetragen hat, Energiepreise nach oben zu treiben und so weiter und so weiter. Also ganz viele strukturelle Themen,
genau,
die er jetzt aufräumen muss. Genau, Aussetzung der Wehrpflicht und. Haben mit ihm in Wahrheit nichts zu tun.
Ja, richtig. Er hat ganz viele Probleme geerbt, aber hat natürlich den Mund viel zu voll genommen, wie schnell er alle Probleme lösen wird. Und dann ist es eben der Politik nicht gelungen, die Leute mitzunehmen bei dem Thema, dass der Staat tatsächlich nicht für jedes Problem Geld hat und dass das gelöst werden kann und dass auch die Bevölkerung etwas beitragen muss, damit wir aus diesem Knick rauskommen.
Also aber wir sind uns einig, auch das zu vermitteln ist ungleich schwerer als vorher Jahre und Jahrzehnte lang eine Wohltat nach der anderen zu verteilen. Ne?
Absolut, das ist total schwierig und das geht natürlich auch nur, indem dann so eine Koalition zusammenhält und tatsächlich gute Pläne vorlegt. Und es gibt dafür auch kein Patentrezept. Und deshalb ist die Ratlosigkeit so groß.
Das meinte ich. Ja.
Aber er hat es schon auch versäumt, irgendwie zu kommunizieren, dass er das nicht alleine richten kann. Den Eindruck hat er halt am Anfang vermittelt und das war ein Fehler.
Okay. Vielleicht ist das heute der Beginn gewesen einer neuen Glaubwürdigkeitsoffensive. Auf jeden Fall saß da jemand, der sich ziemlich ehrlich gemacht hat. Erlebt man nicht so oft in der Politik. Danke ganz herzlich dafür Ihnen allen für die Runde. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.